Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen Verstehen Podcast, deinem österreichischen Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über den Weltspartag, oder sollten wir ihn lieber Weltverlusttag nennen, denn Österreich spart, aber verliert trotzdem viel. Dann reden wir über Island und wie digital die Inselbewohner bereit sind. Beim Österreich-Blog schauen wir uns diesmal die First Alpine und den Ausbau in den USA an. Und es gibt auch ein erstes Jahresfazit des heurigen Börsenjahres 2025. Außerdem hat uns eine Frage zum Thema, ist es sinnvoll, in einen ATX-ETF zu investieren, erreicht? Die Antwort gibt es darauf natürlich, wie gewohnt, im Community-Blog. Ah ja, und ihr wollt jetzt Österreich mit uns aus dem finanziellen Winterschlaf holen, dann helft uns mit einer 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Denn so werden wir sichtbarer und das Thema Finanzbildung auch. Ihr habt es also in der Hand, also danke schon im Voraus und jetzt gleich bewerten.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Ja, und heute ist mit dabei der Markus. Servus, Markus.
Ja, servus, lieber Philipp. Danke, dass ich wieder mal dabei sein kann. Freut mich und ja, lass uns gern loslegen.
Ist da wieder warm, weil du warst jetzt ja gerade in Island, ne? Da war ziemlich kalt wahrscheinlich.
Ja, warum werden wir heute kurz über Island reden? Tatsächlich, ja, ich war wieder mal auf Urlaub. Ich war in Island, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr beeindruckendes Land. Ich kann es wieder sehr empfehlen. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Beeindruckende Landschaft, wunderschöne Natur. Aber sind auch wieder, ich kann auch ein bisschen Einblicke geben, gerade was so dieses Thema Digitalisierung oder auch Thema Bargeld angeht. Das haben wir ja schon damals, wo ich in Japan war, besprochen. Und da war ja, die Japaner waren da ja noch sehr affin, was das Thema Bargeld angeht. Mal schauen, wie das dann bei den Isländern ist.
Ja, aber wie schaut es denn aus dort? Ich kann mich erinnern, in Japan, da war es so, dass du eigentlich überall Bargeld gezahlt hast. Da hat es Karte eigentlich fast gar nicht gegeben. Wie schaut es in Island aus?
Ja, fast gar nicht, aber es war sehr bargeldlastig auf jeden Fall. Ja. Also es gibt schon einige Dinge, wo du es tatsächlich nicht bezahlen konntest. In Island ist es ja eigentlich das Gegenteil. Haben diese nordischen Länder wahrscheinlich mehr an sich. Dort kannst du alles digital bezahlen. Das heißt, ich habe nicht eine Sache mit Bargeld bezahlt. Ist natürlich als Tourist sehr angenehm. Also für mich persönlich, wenn ich jetzt nicht mir isländische Kronen vorab besorgen muss und dann auch hier bezahlen muss oder auch dieses ganze Kleingeld, was man dann immer mit heimnimmt, kann eine nette Anekdote sein, das kleine Kleingeld, aber im Endeffekt, ja, brauche ich es jetzt persönlich nicht und war sehr froh, dass ich alles mit Karte zahlen konnte. Auch in einem Aspekt herausgesehen, wenn man überlegt, es gibt zwei, sage ich jetzt mal, größere Städte wie Reykjavik und Akureyri im Süden und im Norden verteilt. In der Mitte ist es sehr, sehr landschaftlich und naturbelassen. Das bringt dann auch mit sich, dass es da einfach auch nichts gibt. Das heißt, du solltest dich vorab schon sehr stark erkundigen und schauen, auch was das Thema Sprit zum Beispiel angeht. Und wenn du dann auch noch aufs Bargeld schauen müsstest, ob du eh genug dabei hast und nicht irgendwo ein ATM mitten im Nirgendwo suchen musst, bin ich schon sehr, sehr froh, dass ich dann auch alles bezahlen konnte. Es ist wurscht, ob das jetzt auch in einem Café war, im ländlichsten Gebiet, was man sich nur vorstellen kann. Also wenn man das auf Österreich ummünzt, dann würde man wahrscheinlich irgendwo auf ein Gasthaus fahren, mitten im Waldviertel in der Weststeiermark, im Südburgenland, wo einfach nichts ist. Jetzt nichts, alle, die uns zuhören, das ist eine wunderschöne Gegend, alles. Aber ich meine das so bezogen, dass du dir jetzt nicht Angst haben musst, wenn du kein Bargeld hast, dass du jetzt irgendwo weit hinfahren musst und zum Bankomat fahren musst. Nein, also es ist wirklich egal, wo du warst. Ja, du konntest immer mit Karte bezahlen und ich glaube, das ist so ein Effekt, den, glaube ich, nordische Länder so, vor allem skandinavische Länder, so auch wie Norwegen, Finnland, Schweden, man kennt es da auch von da ein bisschen an sich haben. Genau.
Und weil du sagst, bei uns ist Cash und tatsächlich, ich war zu der Zeit, wo du in Island warst, ich war nicht so weit weg, ich war nur in Tirol, aber dort eher am Land und da habe ich schon wieder natürlich zum Bankomaten müssen, weil dort ist schon wieder gestanden, wir nehmen keine Karte und da denke ich mir oft, ja okay, das ist, normalerweise gehe ich da gar nicht mehr rein, aber wo willst du sonst hin, das ist ja überall fast so, ne? Das ist echt lustig, also dieser Unterschied. Und wie stellt man das jetzt sich jetzt vor? Du fliegst dorthin und weil ich die Bilder, was ich gesehen habe, die sind ja wirklich, wirklich geil. Also da ist ja weit und breit nichts gefühlt. Wie stellt man sich das vor? Ich miete jetzt ein Auto und fahrt dann einfach durch die Prärie, oder?
Im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Ja. Also du müsstest schon, du hast so eine quasi Ringrunde zur Vorstellung, dass eine Ringrunde, eine große, die ist schön asphaltiert, da kannst du im Prinzip das ganze Land abdecken, dann planst du das ein bisschen vor mit den Hotels, mietest dir ein Auto und bist eigentlich schon on the road, sage ich einmal. Und ja, wer auf Natur steht, wer ein bisschen Bewegung machen will, wer aber auch die Kälte aushalten kann. Ich meine, ich war jetzt im Herbst, im Winter kann ich es nicht empfehlen, allein wegen den Straßenverhältnissen, weil ich hatte dann doch auch dort auch mal im Norden einen Schneesturm und das macht dann nicht so Spaß, mit dem Auto zum Fahren. Dementsprechend, ja, gut vorbereitet sein und dann einfach die Natur genießen. Also ob das Wasserfälle, Geysire, Vulkane. Ich habe auch die Nordlichter gesehen, also wirkliches Glück gehabt. 10 von 10 von mir. Hätte ich die Nordlichter nicht gesehen, wäre es maximal eine 9 von 10 gewesen. Aber ich hatte eben das Glück und kann das nur sehr empfehlen. Und habe dann abschließend zu dem Thema, glaube ich, hier ist auch wieder viel Geld von der Börse in den Urlaub geflossen. So viel kann ich sagen.
Ja, was kostet das dort so? Also wie kann man sich vorstellen, Island-Trip eher teurer oder sind wir da im Instagram-Bereich?
Wir sind im Endlevel-Bereich, meiner Meinung nach. Also ich war ja heuer auch in New York und ehrlicherweise habe dort auch New Yorker getroffen und sag so viel dazu. Also die haben selbst gesagt, sie sind das erste Mal im Ausland, wo es teurer ist als daheim. Und es ist tatsächlich so. Also Island ist unfassbar teuer. Ich war dort selten essen, weil es einfach so teuer war und war meistens in Supermärkten und habe mir was geholt. Und wenn man mich kennt, weiß ich esse schon sehr gerne. Aber es hat bei mir auch irgendwann einmal Grenzen, wenn ich überlege, ich habe das Suppen gesehen um 15 bis 25 Euro. Hauptspeisen gab es in der Regel nie unter 50 Euro, wenn du in ein Restaurant warst. Und das ist schon sehr, sehr heftig aus meiner Sicht. Auch wenn man bedenkt, ja, Island, Ressourcenknappheit herrscht definitiv. Es ist eine Insel, wie man das auch kennt. Gerade auch aus dem südlichen Bereich, wenn man nach Griechenland auf Urlaub fliegt, Inseln. Es gibt immer gewisse Dinge auf Inseln, die einfach ressourcenarm sind. Jedoch, wenn man dann den nordischen Teil noch mitnimmt, man hat es einfach verdammt teuer. Und man muss da schon ein gewisses Budget einplanen neben Hotel. Bestenfalls nimmt man kein Hotel, also ich hatte wirklich nur einmal ein Hotel, sondern in der Regel nimmt man dann so Tiny Häuser, die sind billiger, man ist Selbstverpfleger, man kümmert sich selber drum, hat aber eine unfassbar gute Aussicht eben dann zum Beispiel auf Nordlichter. Dementsprechend kann ich das sehr empfehlen und von Hotels eher dort abraten. Ja, so viel dazu. Es ist schon budgetintensiv und ja, muss man sich sehr gut überlegen, den Urlaub. Für das Geld könnte man sich ja auch einen längeren Urlaub woanders machen. Aber dafür hast du halt unbezahlbare Momente.
Also ich habe jetzt gerade nebenbei einfach mal gegoogelt, das Island-Medianeinkommen liegt bei fast 4.000 Euro. Also ist eigentlich 2.000 Euro über uns. Das erklärt auch vielleicht die doppelt so teure Suppe. Ne?
Ja, es ist tatsächlich so. Also die sind sehr, die gehen dann doch auch, ich war jetzt hauptsächlich in ländlichen Gebieten, aber in der Hauptstadt Reykjavik oder auch in Akureyri oben im Norden gab es durchaus einige Restaurants und die waren schon gut besucht. Also die wirken, als könnten sie sich dann doch leisten. Also die sind immun gegen diese Preise anscheinend und auch immun gegen Wind und Kälte, weil das ist schon heftig, was da für Wind teilweise geht. Aber man gewöhnt sich dann auch dran.
Das musst du eh aushalten, ja. Und
Werbung. Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Kälte, das ist jetzt bei uns auch ein ziemlich aktuelles Thema, weil der Winter naht und es wird wieder kalt. Viele Österreicher müssen jetzt insbesondere in Eigenheimen ihre Pelletspeicher auffüllen. Aber Achtung, weil genau das wissen ja natürlich auch die Betrüger und sie bauen massenhaft Fake-Shops, in welchen man super günstige Pellets, Holz, Briketts etc. bekommt. Leider zahlt man dann im Voraus und bekommt gar nichts geliefert. Also mein Tipp, unbedingt die Website prüfen. Klassisch gibt's ein Impressum, wenn es keins gibt, dann ist schon mal ein Red Flag. Gibt es im Internet bereits Bewertungen zu der jeweiligen Firma oder zu dem Verkäufer? Wo steht der Pelletspreis aktuell da kann man es auf probellets.at kann man das finden, wo ungefähr der Preis sich bewegt. Dann kann man schon schauen, okay, können die Preise stimmen oder auch nicht. Und bitte nicht in Vorkasse gehen, weil seriöse Händler liefern meistens und dann zahlt man nach der Lieferung oder bei der Lieferung von mir aus, wenn man dort schon bestellt hat, wenn das der Lieferant des Vertrauens ist, dann schaut die Server anders aus vielleicht. Und natürlich auch Willhaben oder sonstigen Plattformen. Lasst euch nicht von einer Plattform leiten via E-Mail oder WhatsApp. Das ist absolut nicht seriös und nicht umsonst gibt's also eine Chat-Funktion auf den Seiten. Also das war jetzt ein wilder Übergang, gell, von Island, kalt auf Winter Österreich, ist natürlich nicht so kalt, aber auch kalt. Und wie gesagt, also das ist auf jeden Fall eine Warnung, dass man, wenn man Pellets kaufen muss oder sich für den Winter eindeckt, unbedingt auch aufpassen soll, dass man nicht Opfer von einem Fake-Shop wird, weil das wird sonst wirklich teuer.
Markus? Ich glaube, kalt ist kalt und ich glaube auch auf Island wird es Betrüger geben.
Das stimmt, ja. Wahrscheinlich nicht so viel, weil die Einwohnerzahl ist ja nicht so groß, aber ja.
Ja, die haben mehr Schafe als Einwohner. Das möchte ich sagen. Das ist witzig und das ist keine Übertreibung. Also was ich in den Tagen Schafe gesehen habe, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, Schafe. Das ist abartig.
Wahnsinn. Ja. Was haben wir noch so, Markus? Hast du die in der Zeit eine News zum Lesen oder irgendwas herauszukitzeln?
Naja, ich meine, ich war jetzt zum Verständnis, ich bin erst vor ein paar Tagen retour gekommen, seit der Aufnahme von hier dem Podcast, aber mich da eher weniger jetzt mit der Aktualität der Börse beschäftigt. Aber was mir schon auffällt, ist, dass dieses Jahr einfach sehr gut läuft, wenn man sich die Börsen anschaut. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, also Ende Oktober, könnte man schon ein Resümee ziehen und echt sagen, boah, war wieder ein gutes Jahr. Besonders wenn man sich überlegt, dass es ja über verschiedene Asset-Klassen sehr gut gelaufen ist. Also manche Indizes, Stand heute wie ein Nasdaq, Dow Jones und S&P 500, tatsächlich alle drei, sind die Woche auf Rekord hoch gewesen oder sind es noch immer. Und gilt aber auch für Europa, ist sehr gut gelaufen. Also ich glaube, das ist ein Thema, was wir auch sehr spannend heute besprechen könnten. Oder wie siehst du das? Für dich auch ein gutes Jahr bis jetzt, oder?
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich bin da über Europa, so du sagst, das heuer richtig gut gelaufen. Ja, dem geschuldet, dass der Euro auch, oder das halt USA und ja, dass wir halt einfach, wir haben gute Unternehmen in Österreich nach wie vor, die halt einfach solide funktionieren. Die sind keine Überflieger, das ist aber eh klar, aber sie funktionieren und das ist halt natürlich für die ausländischen Investoren auch interessant. Europa ist heuer wirklich gut gelaufen, also ich bin sehr zufrieden mit dem heurigen Jahr bis dato und ich gehe mal stark davon aus, dass es gut weitergeht oder dass man am Ende des Jahres mit Sicherheit, also mit ziemlicher Sicherheit, glaube ich, aber kann man natürlich nie voraussagen, dass wir da Plus haben werden auf Year-to-Date-Sicht und gewisse Statistiken, letztens erst am Podcast gehört, gewisse Analysten, die gehen davon aus, dass das Q4, wenn es Q3 gut läuft, auch gut läuft. Es ist so statistisch gesehen in den meisten Fällen so passiert. Also wenn das Q4 nochmal so gut läuft wie das Q3 oder sowas, dann gehen wir auf jeden Fall zweistellig heuer ins Ende des Jahres und das wäre natürlich super lässig. Also bin auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, und wenn man auch betrachtet, wie das Jahr eigentlich verlaufen ist, ich meine, wenn man allein über den Teich rüberschaut, ein Trump mit seinen Aussagen, mit seinen Handlungen, man wusste eigentlich an der Börse nie, wo ist man eigentlich so richtig. Nichtsdestotrotz all den Kriegen und Krisen und Problemen hin oder her legen die Börsen eine super Performance hin. Wenn man sich das im Detail anschaut, wo ich dir recht gebe, ist Q4. Ich meine, ist meistens immer ein gutes Quartal. Wir liegen jetzt schon bei gewissen Indizes im zweistelligen Bereich. Da müsste schon ein ordentlicher Einbruch kommen, dass das die Year-to-Date, also die Year-to-Date ist damit gemeint, klassisch vom Jahresanfang bis Stand heute, die Performance, da müsste schon einiges kommen und passieren, dass das noch ins Negative, Ruhe vom Negativen rede ich gar nicht, aber selbst, dass es ins Einstellige noch rutschen könnte. Weil wenn man sich anschaut, gerade die Europäer, das ist richtig gesagt, die haben eine richtig gute Performance. Also wenn man sich den DAX oder den ATX anschaut, die haben eine zweistellige Performance, eine richtig gute. Also der ATX Total Return, der liegt bei über 30% im heurigen Jahr. Und das ist schon massiv und auch der DAX hat eine Top-Performance. Also die performen besser als der S&P 500 und ich habe es tatsächlich nebenbei gestern kurz gesehen auf CNBC, da wurde das kurz eingeworfen von den Amerikanern und die waren natürlich jetzt nicht so begeistert, dass der S&P 500 weltweit gesehen jetzt nicht der Best-Performance der Index war. Ich meine, das war da in der Vergangenheit ja oftmals und muss man auch fairerweise sagen, die sind auf einem bisschen anderen Level vielleicht als die Europäer von der Bewertung her. Dementsprechend ist da bei den Europäern auch ein bisschen mehr Luft nach oben. Aber sie, man hat schon an der Mimik und Gestik gesehen, man kennt ja die Amerikaner, die sind so, ja, auch sehr erfolgsgetrieben und die möchten immer die Nummer eins sein. Und sie haben das ein bisschen zähneknirschend dann zur Kenntnis genommen, dass gewisse andere Indizes besser performt haben. Ich rede jetzt aber auch nicht nur von Europa, sondern auch in Asien gab's wirklich gute Performer. Gerade wenn ich den Nikkei anschaue in Japan, also der hat auch sehr outperformed. Also wenn man sich auf Indizebasis ansieht, war das ein sehr, sehr gutes Jahr. Was ich sehr spannend finde, ist, dass andere Asset-Klassen, ich weiß nicht, wie du das verfolgst, Philipp, aber dass andere Asset-Klassen auch so performen. Bei Bitcoin ist es jetzt vielleicht, oder bei Kryptos ist es jetzt vielleicht nicht die Riesenüberraschung, die korrelieren ja doch ein bisschen mehr mit dem Aktienmarkt. Und Bitcoin hat jetzt eine Year-to-Date-Performance von 20%. Da würde der ein oder andere jetzt glauben, boah, das sollte eigentlich mehr sein oder ist eher gut eine Top-Performance. Aber da muss man allerdings auch hinzufügen, dass zum Jahreswechsel, also gerade zu dem Stichtag Year-to-Date, Bitcoin gerade in die Höhe geschossen ist und damals ein neues Allzeithoch hatte. Und wenn man sich aufs Einjahresbasis anschaut, das heißt Ende Oktober 24 bis heute, dann hätte Bitcoin eine Performance von über 50%. Das zeigt schon, dass gerade Bitcoin in Q4 letzten Jahr ordentlich zugelegt hat. Warum war das so, Philipp? Was war denn letztes Jahr, Ende des Jahres? Da war doch was. Kannst du dich erinnern?
Oh, das hast du mir schnell gefragt. Was war da?
Ja, das war schnell, gell? Das ist diese Spontanität bei uns im Podcast, wir lieben sie. Nein, es war tatsächlich die US-Präsidentschaftswahl letztes Jahr. Und da hat ja ein gewisser Herr Donald J. Trump gewonnen. Und danach ging sie ja mal richtig nach oben, auch gerade mit Kryptowerten. Und dementsprechend ist diese Performance auch entstanden. Was ich allerdings mehr spannend finde, Philipp, und da möchte ich jetzt auch deinen Input gerne dazu hören, Gold und Silber. Extrem gut gegangen dieses Jahr. Was ich ja interessant finde, warum eigentlich? Weil die Aktienmärkte performen gut und so weiter. Normal könnte man das ja als Gegenindikator sehen oder viele halten ja Gold oder Silber für schlechte Zeiten, jetzt nicht nur für schlechte Zeiten, sondern auch als Gegenpol im Depot. Und ich meine, die hatten eine Year-to-Date-Performance von über 40% bei Gold und bei über 50% bei Silber. Gold und Silber eher umgekehrt. Allerdings eine Riesenperformance, wenn man sich das überlegt, was das für Assetklassen sind. Dementsprechend, also ich kann es vielleicht nicht 100% nachvollziehen, weil normalerweise müsste ja dann Gold oder Silber eher unten sein, wenn die ganzen Indizes in Amerika neue Allzeithoch haben. Oder wie siehst du das?
Was noch besser gelaufen ist, Platin, so 54%. Aber das ist wieder etwas...
Ja, aber das ist alles komischerweise, das ist alles
gut
gelaufen. Also das ist ja das Spannende. Normalerweise sagst du ja, na gut, jetzt habe ich ja super Aktien, ETFs, Gewinne, Kryptos von mir, wenn noch einer hat, alles top. Ja, bei Gold, ja, da läuft es ja nicht so gut, ja eh klar, hin oder her. Aber du hast ja auf der einen Seite eine brisante Wirtschaftslage, deswegen kann man sie auch wieder ein bisschen nachvollziehen. Du hast Zölle etc., was den Goldpreis, Silberpreis natürlich auch treibt. Aber auf der anderen Seite, die Aktienmärkte zeigen sich nicht wirklich diese Unsicherheit. Und das finde ich immer ein spannendes Thema.
Und das hat ja Zinssenkungen auch gegeben. Also eigentlich alles Vorzeichen, die gut sind für den Kapitalmarkt, eigentlich nicht so gut für den Goldpreis. Also ganz spannend, dass da heuer wieder eigentlich alles gut performt hat bis dato. Und da sieht man auch wieder, wenn du nicht investierst, bist du nicht dabei, ne? Und wenn du breit investierst, in dem Fall, dann hättest du heuer weltweit einen guten Part mitgenommen, also bis dato. Und das ist halt das, wo man halt immer sagen, fang an zum Investieren, starte endlich los, weil nur wenn du dabei bist, kannst du da mitverdienen und mitreden und da investieren und nicht von der Seitenlinie sagen, ja, es ist ein Wahnsinn, es wird nächstes wieder absteigen. Ja, dann steigt es wieder ab, aber grundsätzlich hast du heuer mitverdient. Ne? Und das ist das, was wir halt die ganze Zeit sagen. Fangt endlich an, macht, tut's was. Das war, ja. Und so schwer ist es nicht, ne?
Vor allem, Philipp, du darfst ja nicht vergessen, wenn es jetzt nächstes Jahr zurückgeht, von welchem Niveau gehen wir zurück? Ich habe mal angeschaut, klassisch den FTSE All World ETF, wenn du dir die Jahresperformance hernimmst, sind wir ungefähr gerade bei 9%. So, das ist eine Outperformance von in der Regel, also wir wissen es, 5-7% gibt der Markt her, so jetzt sind wir wieder bei 9%. Wäre das ja nicht schon genug, reden wir ja davon, was war denn letztes Jahr? Zweistellige Rendite. Was war das Jahr davor? Zweistellige Rendite. Das heißt, wir performen den Markt über. Die letzten 5 Jahre waren in der Regel zweistellige Rendite. Das einzige Jahr war 2022. Das waren aber auch dazu gesagt negative zweistellige Rendite. Negative zweistellige Verlust so im ETF. Allerdings, gesamt gesehen, mega Performance. Und deswegen, bitte fangt's an. Ist unfassbar, was man da liegen lässt. An Performance, an Geldern, an Geld, was nur auf irgendwelchen Girokonten oder Sparbüchern liegt. Es ist eigentlich unfassbar, wenn man sich überlegt, was da liegen lässt. Da kommen einem ja fast die Tränen, ehrlicherweise. Und man gibt es ja auch nicht irgendwie zum Arbeiten. Du darfst ja nicht vergessen, wenn das Geld nur rumliegt, das wird quasi konservativ irgendwo im Schrank versteckt oder auf einem Sparbuch und das arbeitet ja nicht. Und ich darf ja auch nicht vergessen, wenn ich investiere, unterstütze ich ja auch die Wirtschaft dabei. So, und oder Unternehmen dabei. Und das ist halt, ist immer, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber wir sind ja jetzt am heutigen Tag der Podcast-Folge kurz vorm Weltspartag, Philipp. Und ich meine, wir wissen es ja sehr gut, was das wieder bedeutet, ne?
Ja, und das ist genau eine gute Überleitung, weil am 31.10. ist ja der Weltspartag. Klingt immer nett, ist eine Tradition, ein Heimatgefühl in vielen Bereichen. Aber in Wahrheit ist es eigentlich der Weltverlusttag in Österreich. Und das ist ja das Problem, ist, weil Fakt ist, wir halten als Gesellschaft, du hast schon angesprochen, einen Haufen Geld in Cash und Bargeld. Nämlich so viel, 340 Milliarden aktuell. Und das ist quasi Unverzinst. Also wenn man 1% kriegt bei den Hausbanken, ist man schon gut dabei. Ne? Das hat in den letzten Jahren nicht funktioniert. Und parallel dazu 50 Milliarden Euro in Aktien und Wertpapieren. Und das Orge ist ja, beides sind Rekordstände. Aber das Verhältnis, das sorgt halt alles, weil wir parken das Geld, statt es arbeiten zu lassen. Weil wenn ich jetzt in Relation setze, 340 Milliarden zu 50 Milliarden, ist schon ein massiver Unterschied. Und während das Geld auch schläft auf unseren Bargelddepots und unseren Sparbüchern, da frisst die Inflation Tag für Tag die Kaufkraft weg, logischerweise. Ne? Und bei rund 3% Inflation, aktuell sind wir in Österreich sogar bei über 4% nach wie vor, bei 3%, eher schon ein bisschen konservativer gerechnet, bedeutet das jedes Jahr 10 Milliarden Euro Wertverlust. 10 Milliarden Euro. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel das Geld ist. Und wir feiern das, wie am Feiertag, jedes Jahr, Weltspartag, jawohl, da gehen wir alle hin, supergeil. Und jetzt stellen wir mal dagegen, was möglich wäre. Weil, ist natürlich eine fiktive Rechnung, aber es wäre theoretisch möglich. Weil langfristig die globale Aktienrendite, du hast vorhin schon gesagt, zwischen 5 bis 7, 8, 9 Prozent, wie immer, historisch bei den letzten 50 Jahren waren wir bei 7 Prozent pro Jahr. Und wenn die jetzt 340 Milliarden Euro stattdessen produktiv investiert wären und nicht am Sparbuch liegen würden, dann spricht man nach 10 Jahren, wenn man die 7% hernimmt, von rund 670 Milliarden Euro. Das heißt, das ist nicht nur ein bisschen mehr, sondern es hat sich fast verdoppelt. Und das ist das Orge. Und man möge jetzt gar nicht ausdenken, wenn man das 20, 30, 40 Jahre machen würde, was dann draus werden würde. Also das ist ja, die Zahl kann man wahrscheinlich dann gar nicht mehr fassen. Da sind wir wahrscheinlich auch im Billionenbereich wie die Norweger. Und das ist Wertaufbau statt Wertverlust. Und auf Deutsch, über 300 Milliarden Euro an Potenzial haben wir jetzt in den letzten 10 Jahren einfach ja ungenutzt lassen. Wir haben es einfach ja verschlafen, so wie halt leider oft. Und das wirklich Absurde ist ja, auch der Staat verliert ja dabei, ne? Weil Renditen bedeuten Steuereinnahmen, insbesondere aktuell in den aktuellen Steuerrichtlinien, weil wenn man nochmal dieses fiktive Beispiel hernehmen würde, die 340 Milliarden werden investiert, dann werden nur daraus ja Dividenden zurückfließen. Kursgewinne verkauft, das ein oder andere. Was ja im Umkehrschluss wieder bedeutet, Käst, Kapitalertragssteuer für den Staat. Und da reden wir nicht von ein paar tausend Euro oder ein paar Millionen, sondern da reden wir von Milliarden Euro, die Jahr für Jahr dem Staat dann theoretisch zufließen könnten. Und das könnte man natürlich wieder verwenden für Infrastruktur, für Bildung, für Gesundheit. Vielleicht der Schwenk weg von der Zweiklassmedizin, in die wir jetzt relativ reinrutschen. Aber solange wir halt das Geld auf dem Sparbuch parken, passiert davon einmal nichts. Da profitiert keiner, außer natürlich die Bank. Die laden uns ja ein zum Weltspartag. Und jetzt nochmal, um das nochmal greifbarer zu machen, für den kleinen, für uns Privatanleger, 10.000 Euro am Sparbuch. Nach 10 Jahren realer Kaufkraftverlust. Weil, wenn man sich die Inflation anschaut, die letzten 10 Jahre, da waren wir glaube ich im Durchschnitt eh bei 2,5-3%. Die Zinsen waren bei unter 1%, weit unter 1%. Dann hätte man eigentlich aus den 10.000 Euro vor 10 Jahren heute nur noch 7.400 vom Wert. Also man kann zwar mit 10.000 Euro einkaufen gehen, aber man kauft eigentlich für 7.400 Euro ein. Hätte man jetzt diese 10.000 Euro, wie gesagt, das sind wieder fiktive Beispiele, aber es hätte ja sein können, weltweit investiert, dann wären wir bei fast 20.000 Euro. Der Fairness halber müssen wir hier natürlich auch wieder die Inflation abziehen, dann wäre die Kaufkraft trotzdem noch bei 15.000, was fast doppelt so viel ist wie nicht. Eigentlich ist das doppelt so viel. Und das ist eben der Unterschied zwischen Geld verlieren und Vermögen aufbauen, beziehungsweise reicher werden, weil nur so kann man mitverdienen, nur so kann man mitprofitieren von, du hast ja vorhin schon gesagt, von den zweistelligen Renditen, die der Kapitalmarkt das ein oder andere Jahr dann gemacht hat oder immer mal wieder macht. Natürlich schwimmt man auch mit, wenn es nicht so gut läuft. Und warum passiert das jetzt dann trotzdem, dass wir alle am Weltspartag zur Bank laufen? Naja, weil uns die Banken am Weltspartag natürlich ein gutes Gefühl verkaufen. Luftballons, Maskottchen, Schokolade, Kulis, das Ganze drumherum und sagen uns halt, schaut mal, wie brav ihr eigentlich spart. Das ist gezielte Gewohnheitssteuerung, das Sparbo ist kein Geschenk, weil es ist ruhig verpackte Kaufkraftvernichtung und die Banken, die laden uns ein, um vor Ort zu kommen, um eventuell vielleicht gleich ein neues Finanzprodukt abzuschließen, weil wenn man jetzt schon da ist, dann kann man es ja gleich machen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Banken böse sind. Nein, wir brauchen es, das ist vollkommen klar. Und das ist auch gut so. Aber die müssen auch Geld verdienen. Und das ist ja auch klar, weil jedes Unternehmen muss Geld verdienen, um das dann wieder in unser Land, in unseren Staat zu investieren oder im Zuge von Steuern oder wie auch immer, irgendwelche Abgaben auch wieder zurückzugeben. Natürlich, das ist ja vollkommen klar. Heißt aber, wir haben das Geld. Wir haben genug Geld. Und das zeigen auch die österreichischen Nationalbankzahlen von Q2 eben, die ich da rausgesucht habe. Wir sind am Höchststand von den Spareinlagen mit über 340 Milliarden und bei den Investitionsanlagen. Also wir sind am Höchststand. So hoch war es noch nie. Also wir sind nicht ärmer geworden per se vom nominellen Wert. Wir nutzen es nur falsch. Und Weltspartag meines Erachtens nein. Weltverlusttag leider aktuell ja. Aber was ist, wenn wir es umbenennen in den Weltinvestitionstag? Das wäre natürlich super. Und jeder, der das hört oder jetzt gehört hat, meine Themen hier, das ist kein Glanzthema. Das betrifft uns alle und das erzählt man auch weiter. Und für all diejenigen, die sich jetzt denken, um Gottes Willen, du hast mir jetzt meine Augen geöffnet, ich will jetzt nicht mal nur im Team Sparbuch sein, für den gibt es am 24.11. unser Webinar, also das letzte in diesem Jahr, mit dem Titel Dein Weg zu den ersten 10.000 Euro. Es ist, das letzte Webinar heuer, es kommen nächstes Jahr wieder, aber wie gesagt, einfach anmelden, kostenlos natürlich. Dort gibt es genau nochmal das verpackt, was ich jetzt gesagt habe, nur nicht so hart vielleicht. Der Matthias ist da ja ein bisschen, der erklärt das ein bisschen angenehmer, der leitet euch dann ein bisschen weiter in das richtige Thema. Und den Link dazu gibt es dann in den Podcast-Shownotes. Jetzt habe ich viel erzählt, viel gesagt. Markus, wie ist deine Meinung dazu? Weltspartag, super geil oder schon mal was?
Naja, ich sehe es halt sehr zweischneidig, sage ich einmal. Was ich spannend finde, ja, also ich glaube, der Weltspartag, klar, die vermitteln ein gutes Gefühl, die Banken, vor allem was sie vermitteln, ist auf jeden Fall Sicherheit und das kommt halt bei vielen Leuten gut an. Was ich skeptisch vor allem sehe, ist die Tatsache, dass halt wirklich, du hast die Zahlen genannt, brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, es ist einfach ein gewisser Kreislauf ist, wo nichts weitergeht. Im Gegenteil, es wird Geld vernichtet und positiv kann ich schon abgewinnen dem Ganzen, dass zumindest aufmerksam gemacht wird, wie wichtig es ist, auf sein Geld zu schauen. Also gerade mit dem Umgang des Geldes, weil was noch schlechter ist als sparen, ist grundsätzlich Konsumschulden zu haben, also nicht sparen zu können und in diese Falle zu rutschen, gar kein Geld zu haben, beziehungsweise auch unnötige Schulden zu besitzen. Und das ist das Einzige, wo ich sage, ja, und sparen ist auch die Grundvoraussetzung, um auch investieren zu können. Das heißt, ich muss einmal mehr im Monat haben dafür, dass ich investieren kann, muss mich da so am Riemen reißen können. Also ich finde es gut, grundsätzlich, dass es das gibt. Auf der anderen Seite muss man dann schon den nächsten Step gehen. Es ist so dieser Weltspartag, du hast den Weltspartag, alle reden vom Sparen und dann Ende. Das ist so, wie wenn du von einer Klippe stehst und dann passiert halt nichts mehr. Aber am Ende müsste es dann eine Brücke geben, rüber zum Investieren. Und ich glaube, an dem fehlt es halt dann einfach konkret, weil es halt einfach auch an finanzieller Bildung fehlt. Und das ist halt verdammt schade, weil ich glaube, viel mehr Leute würden sich auch gerne damit beschäftigen. Und ich glaube, es ist einfach auch unsere Aufgabe, immer mehr Leute da ins Boot zu holen, die Angst zu nehmen, mit dem Investieren voranzukommen oder zu starten, besser gesagt. Weil was hört man jetzt raus aus der ganzen Aussage im Prinzip? Die Österreicher können ja sparen. Es ist ja nicht so, dass sie nicht sparen können, sondern sie horten ja sehr, sehr viel Geld auf der Seite. Und dass man ihnen hier diese Angst nimmt, dieses Konservative, dass Investieren, ETFs, Aktien nichts Böses sind. Deswegen machen wir zum Beispiel auch diese Webinare. Aber es braucht einfach viel, viel mehr. Wir sind eine Stelle, eine Aufklärungsstelle, sage ich einmal, die das seit Jahren initiieren, die auf einem guten Weg sind, die immer wieder sehr gutes Feedback von den Leuten bekommen und auch vielen Leuten die Augen öffnen und wirklich auch sagen, ja, danke, dass ich jetzt zum Investieren angefangen habe. Dann kommt oftmals diese Aussage mit, ja, hätte ich doch früher, wo ich dann immer auch gern sage, du, es ist, wie es ist, besser jetzt als nie. Klar, desto früher, umso besser. Deswegen ist es auch so wichtig, in den Schulen anzusetzen. Und ja, ich meine, ich kann mich selber noch erinnern, weil ich gerade Schule gesagt habe, ich bin da ganz, ganz stolz damals mit meinem Sparbuch in der Hand. Damals gab es das noch in einer greifbaren Form. Da ist man hingegangen, da gab es so ein Kindersparbuch, da gab es vielleicht ein bisschen mehr Zins für ein Kind als heute. Irgendwie habe ich das so im Kopf, da gab es einen besseren Zinssatz. Und da waren wir alle stolz, da hat jeder seine, darf ich das jetzt noch sagen, Schilling. Wenn ich jetzt Schilling sage, fühle ich mich verdammt alt. Aber okay, ist so. Oder waren es zumindest in meinem, wenn ich da 10, 11 war, waren es vielleicht dann schon Euro. Aber ich glaube, als ich in der Volksschule war, waren es definitiv noch Schilling. Und da sind wir alle hin und haben dann unsere Geschenke abgeholt. Und es waren Freudentage und die Eltern waren auch alle happy. Ja, und ich glaube, seitdem hat sich schon einiges getan. So offen muss man sein und so positiv kann man das auch sehen. Allerdings gibt es noch sehr viel Aufholpotenzial, weil eins muss ich schon noch abschließend zu diesem Thema sagen. Es war noch nie so einfach heutzutage zu investieren. Diese Barriere, die es früher, wo ich mit meinem Sparbuch hingegangen bin und es Schilling gab, die Barriere gibt es heute nicht mehr, dass du ein Depot eröffnest selbstständig, dass du investierst selbstständig, dass du nicht wo anrufen musst, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen, damit du nicht du kannst auch die Kurse tagtäglich einsehen, du kannst dich informieren über das Weltgeschehen. Früher war das wahrscheinlich so, in den 80er, 90ern, da hast du am nächsten Tag die Tageszeitung aufgeschlagen, hast gesehen, wie halt am Vortag der ATX gelaufen ist und an dem hast du dich halt orientiert. Hast vielleicht gar nicht überhaupt über den großen Teich drüber geschaut, dass es da auch vielleicht US-Aktien gibt. Ich meine, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber es war schon eine andere Dimension damals. Da habe ich noch ein bisschen mehr Verständnis gehabt. Aber heutzutage fehlt mir etwas das Verständnis, wenn Leute sagen, sie trauen sich da nicht drüber und es ist alles zu kompliziert. Da muss ich auch einmal strikt sagen, also da mittlerweile fehlt es mir da ein Grundsatzverständnis für die Anzeige, weil man kann sich so einfach informieren, gerade auch bei uns zum Beispiel. Wir haben ja die Website etc. Es geht so einfach und dementsprechend muss mehr her als der Weltspartag. Und ich meine, so ein Weltinvestitionsspartag per se finde ich einen guten Ansatz, aber solange da auf höchster Ebene Politik etc. kein anderer Ansatz kommt, ich muss jetzt nicht einmal von Gesetzesänderungen sprechen oder Rahmenbedingungen bei Steuern, die sich ändern, sondern auch irgendwie eine Art Commitment. Es gibt hier nichts dazu, wo du sagst, der Kapitalmarkt wird hier irgendwie in Szene gesetzt oder forciert, sondern das ist alles ein Thema, das ist nicht vorhanden, das wird so träge dargestellt. Aber das war jetzt mein Long-Term-Short. Ich hoffe doch in der Zukunft, dass wenn wieder auch jüngere, eine andere, nicht jüngere, sondern vor allem auch andere Generation an die Machthebel dieses Landes kommen wird, dass sich da was verändert. Weil wenn man sich die Aktionärsquote anschaut, sieht man schon, dass gerade bei jungen Leuten hier mehr Affinität und mehr Verständnis da ist. Klar, es ist auch diese digitale Affinität ist auch da, was ich vorher angesprochen habe. Also die trauen sich da mehr und es geht auch leichter von der Hand. Aber nichtsdestotrotz, es ist furchtbar. Es ist ein schon für mich auch persönlich ein bisschen ein Trauertag. Und abschließend dazu, ich verrate jetzt ein Geheimnis, ich werde wahrscheinlich nicht an diesem Tag mit meinem Sparbuch zur Bank gehen, weil ich keins habe.
Und was man nochmal ganz kurz Bezug zu nehmen zum Webinar, und da lernt man genau in ungefähr einer Stunde wirklich das Thema Sparen, wie kann man am besten das Einkommen aufteilen, dass man wirklich dann auch ins Investieren kommt. Also man lernt da wirklich von der Pike auf, der Matthias macht das super und der nimmt euch unter Anführungszeichen in dieser Stunde an die Hand und zum Schluss gibt es dann noch ein Q&A, also da kann man dann alles fragen, wurscht was. Also wie gesagt, 24.11. unbedingt teilnehmen, wenn man sagt, man möchte jetzt wirklich einmal starten und sich ein bisschen an die Hand nehmen lassen.
Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Weißt du, was ich jetzt auch gefunden habe, Markus, und das hat mich echt sehr verwundert, weil du vorhin gesagt hast, ja, es müssen ja mal die Stellschrauben von der Politik und so auch in die Richtung gehen. Es gibt jetzt eine neue Servicestelle, nämlich SEDA, die Servicestelle für Entbürokratisierungs- und Deregulierungsanliegen. Der Sepp Schellhorn von den NEOS, der hat das jetzt sozusagen mitunter ins Leben gerufen. Das heißt, da kann man einmelden, was man in Österreich verbessern wollen würde, um eben die Bürokratie und also alles besser zu machen. Ne? Und ich habe das natürlich nicht nehmen lassen, habe das gleich gestern gemacht und habe natürlich das Thema Finanzbildung, Kapitalertragsteuer, Kerstbehaltefrist, Freibetrag etc. fundiert reingeschrieben, wirklich fast die 10.000 Zeichen ausgenutzt, also richtig viel geschrieben, um eben denen vielleicht nochmal einen Anstoß zu geben, warum macht das Sinn? Nicht nur für uns zur Vorsorge, sondern auch für den Staat per se, weil mehr Steuern und so weiter und so fort. Also, und jetzt kann jeder dort seine Ideen einmelden. Ich würde euch dazu einladen, macht es. Je mehr Leute vielleicht das Thema Finanzbildung, Kapitalertragsteuer, Vorsorge etc. da einmelden, desto eher wird es vielleicht behandelt. Und zu finden ist es unter edemokratie.de, also e wie, ja, so wie es heute überall ist, ne? E vorne und dann demokratie.at. Unbedingt, wenn man Idee hat, unbedingt reinschreiben. Also ich habe das gleich gestern gemacht und habe das lustigerweise einfach in den News gefunden. Und ja, vielleicht bringt dieser Wink mit dem Zaunpfahl irgendwas. Ja, also wie du gesagt hast, wenn neue Gesinnungen vielleicht etwas mehr vertreten sind in den Regierungen oder in denen, die was zu entscheiden haben, die genau für den Kapitalmarkt vielleicht empfänglicher sind, dann kann in Zukunft natürlich einiges mehr weitergehen, was natürlich wichtig wäre.
Ja, ich denke, jeder kleiner Impuls, positiver Impuls kann schon sein oder andere bewirken. Wenn man sich das ganze große Picture anschaut, du hast es jetzt wunderbar auf den Punkt gebracht, du hast dich intensiv damit beschäftigt, es gibt was und jetzt ist halt die Frage, du hast deinen Part gemacht, was passiert mit dem? Das ist halt das Spannende dann immer zu sehen, da ist nichts Verbindliches natürlich dahinter und dementsprechend entweder es verschwindet klassisch in der österreichischen Bürokratie-Schublade, es war da und es wurde nie wieder gesehen. Oder ja, wenn es mehr von solchen Initiativen oder auch nicht Petitionen, was auch immer gibt, dass sich da einfach irgendwann mal mehr tut. Ich glaube jedoch, dadurch, dass wir in einer Demokratie leben, gewählte Vertreter haben etc., was ja auch gut so ist, bin ich der Überzeugung, du hast eine Legislaturperiode, wie es so schon heißt, das heißt einen Kanzler von A bis Z und dann wird neu gewählt und dann gibt es einen neuen Kanzler von A bis Z und dementsprechend gehe ich mal stark davon aus, dass einfach in dieser Legislaturperiode, mit dieser Konstellation, die wir haben, ohne da jetzt wieder näher drauf einzugehen, weil das haben wir ja eh schon auch mal besprochen, bin ich schon sehr skeptisch, was die Weiterentwicklung angeht, dieses Themas. Diese Forcierung Kapitalmarkt, mehr zu forcieren, die Chancen für Privatanleger, also zu demokratisieren das auch mehr, zu öffnen, mehr in diese Finanzbildung zu investieren. Ja, es gibt Projekte und sowas für die Finanzbildung in Schulen. Da braucht's aber, es braucht im Endeffekt braucht's ein Schulfach, im Endeffekt braucht's viel mehr Impulse und Leidenschaft dahinter. Und dann ist auch noch sehr relevant, was wird denn wirklich auch vermittelt in diesem Fach oder in diesem Thema dann. Und auf das kommt es dann natürlich auch noch stark an. Nichtsdestotrotz bleibe ich optimistisch, wenn ich jetzt einen Horizont so von 5 bis 10 Jahren aufschlage, was ja jetzt auch nicht so weit entfernt ist, obwohl es dann noch ein bisschen dauert. Was mich mehr stört, ist einfach jeder Tag, jedes Monat, jedes Jahr, was vergeht, ohne Veränderungen, ist halt ehrlicherweise nicht nur vertanene Chance für jeden Einzelnen, der es nicht nutzt, sondern auch, wie du auch vorher richtig gesagt hast, der Staat verliert auch Geld dadurch. Er verliert nicht nur Geld, sondern er verliert auch Geld in der Zukunft in dem Form, dass er es umwandeln muss in Schulden, wenn ich das jetzt so überspitzt sagen darf, weil er braucht das Geld ja für die Pension, wo er zuschießen muss etc. Desto mehr Leute sich ein bisschen unabhängiger machen von der staatlichen Pension, umso besser könnte man das System auch wieder reparieren. Und da habe ich jetzt eben auch nicht einmal angefangen von einem Fonds, was wir auch schon oft geredet haben, oder von der ÖBAG. ÖBAG wissen wir auch, jetzt haben wir auch schon ein paar Mal durchgekaut. Auch die könnte man stärken. Also es gibt viele Ansatzpunkte und Stellschrauben, an denen man wirklich drehen könnte. Und solange das nicht passiert, wird halt der Kapitalmarkt in Österreich dahin schwimmen und du schaust, es ist jetzt wirklich keine Übertreibung, du schaust dir schaust dir CNBC an und denkst du dir, du bist in einer anderen Welt. Der Amerikaner, der hat ein Feuer und Flamme dahinter. Der sagt doch sowas wie Kapitalismus in einem positiven Segment und nicht immer nur negativ behaftet. Ich habe immer das Gefühl, dass dieses Wort in Österreich sehr negativ behaftet ist. Die leben das in einer ganz anderen Form. Klar haben die Amerikaner auch wieder andere Probleme, aber wenn man es jetzt rein auf den Kapitalmarkt runterbricht, muss ich sagen, dass sich die auch viel Wohlstand geschaffen haben durch den Kapitalmarkt. Da sind sie schon Vorzeigeathleten, sage ich einmal. Du kannst es aber auch innerhalb Europas führen. Da gibt es auch gerade skandinavische Länder oder auch die Niederlande sind da auch, werden sehr, sehr selten erwähnt, sind da auch meistens sehr gut dabei. Bei uns ist einfach verdammt viel Aufholpotenzial. Und ich glaube, wenn sich da ein bisschen was ändert, es gibt so viel Potenzial nach oben, dementsprechend wäre ich froh, wenn da was passieren würde. Und schaut ihr nochmal rückblickend auf die Renditen, die wir jetzt haben, wieder heuer. Ich meine, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, Philipp. Du hast es ja schwarz auf weiß, was der Kapitalmarkt hergibt, oder? Da verstehe ich nicht, dass man so auf beide Augen so blind ist und das einfach unter den Tisch kehrt, oder? Und dass man sagt, das ist zu riskant. Ja, es kann riskant sein, wenn man es nicht versteht und wenn man alles auf eine Karte setzt. Aber Philipp, ich meine, so ist es ja nicht.
Ja, und so wie du sagst, und es ist ja belegbar, auch historisch belegbar. Die letzten 100 Jahre kannst du eigentlich sagen, kannst du rückblicken. Und es langfristig gesehen hat es keine bessere Asset-Klasse gegeben eigentlich, die so leicht zum Einsteigen ist. Also heutzutage natürlich. Aber also es gibt heute keine Ausrede mehr, dass man nicht startet. Und das ist auch die Quintessenz, was der Matthias in die Webinare sagt. Einfach starten mit dem Betrag, mit dem man sich wohlfühlt, zum Reinschnuppern, sage ich mal ganz gern, und einfach mit dabei sein, mitverdienen, weil sonst bist du immer Zweiter, ne? Sonst schaust du durch die Finger und in 30, 40 Jahren, wenn du in Pension gehst, denkst du, hätte damals angefangen, hättest du einfach gemacht, ja, dann ist es spät. Und deswegen, je früher, desto besser. Am besten auch gleich für die Kinder, weil die haben so einen langen Anlagehorizont. Da muss man nicht einmal mit viel starten. Da gibt's viele Beispielrechnungen auch auf unserer Website und im Blog, was da passieren kann, langfristig gesehen. Ja, und deswegen, wie gesagt, ich habe da absolut kein Verständnis, warum man heute nicht diesen Step weitergeht vom Sparbuch weg, sondern wirklich sich damit aktiv befasst, damit da mal was weitergeht, weil sonst bleibt man immer am Stehen und verliert sogar noch sein Wohlstand, beziehungsweise sein hart erarbeitetes Geld verliert am Wert, wenn man nicht ein bisschen weitergeht. Und wir arbeiten dafür, damit wir später mal vielleicht ein schöneres Leben machen können. Also es ist halt mein Zugang. Aber bei vielen wird genau das Gegenteil dann eintreten. Das ist das Problem. Und je früher man anfängt, desto weiter weg kommt man von den späteren Problemen, rein aus finanzieller Sicht, aber auch gesundheitlich vielleicht, weil mit Geld kann man halt sich auch bessere Behandlungen leisten. Leider muss man dazu sagen, weil wenn man nach Deutschland schaut, der Friedrich Merz, der Kanzler, hat schon gesagt, ja, in Zukunft werden wir müssen mehr zahlen für die Behandlungen, und wenn es in Deutschland so ist, wird es bei uns vermutlich nicht viel anders sein, weil es ist nicht viel Unterschied. Aber ja, ist ein anderes Thema. Wir haben eh schon gesagt, sparen ist wichtig, aber investieren ist genauso, wenn nicht wichtiger. Gehen wir nochmal zurück, oder eigentlich sind wir ja noch in Österreich. Österreich Aktien-News, das haben wir ja bei der letzten Folge das erste Mal so eingeführt, sage ich einmal. Und heute schauen wir uns ja die Voestalpine und die USA an. Deren Motto, ist ja neue News kommen, ist Local for Local. Und die Voestalpine ist ja grundsätzlich ein österreichischer Industrie-Champion im Bereich Stahl und hochspezialisierter Metallkomponenten, etwa für die Automobilbranche, Maschinenbau, Bahn, Energieinfrastruktur und so weiter und so fort. Die Voest ist ein Name bei uns in Österreich und ist ein wichtiges Unternehmen, die natürlich auch viele Arbeitsplätze schafft, aktuell weltweit sogar fast 50.000, und die bringen natürlich Wertschöpfung. So, Der US-Markt ist jetzt für die Voestalpinen nach Europa der zweitwichtigste Absatzmarkt. Und wenn man sich die Thematik mit den Zöllen anschaut, haben wir ja gewusst oder wissen wir ja, dass die Exporte dorthin teurer werden, weil der liebe Trumpy-Boy die Zölle auf diverse Güter von auswärts, also nicht in Amerika produziert, natürlich angehoben hat. So, und deshalb setzt jetzt die Voestalpine, wie auch viele andere Firmen, ihre Strategie Local for Local fort. Das heißt, sie produzieren mittlerweile auch in der USA. Die Hälfte der US-Produkte wird jetzt mittlerweile schon vor Ort hergestellt und diese lokale Produktion wird jetzt weiter ausgebaut, um eben unabhängiger von den Handelsbarrieren zu werden, weil der Trump hat ja gesagt, wenn man dort produziert, dann ist man von den Zöllen eigentlich nicht unbedingt, ist man jetzt eingeschränkt und so kann man auch dort lokale Wertschöpfung bringen, weil viele Kunden, die von der Voest kaufen, die wollen und die erwarten das auch, dass die Wertschöpfung auch in den USA passiert. Und das ist das Tragische unter Anführungszeichen, aber auch das, was jetzt für die Voest unter Anführungszeichen wieder ein guter Schritt ist. Schauen wir mal, wie es umsatzmäßig ausschaut. 2024 waren es bei 15,7 Milliarden. Vielleicht Tendenz steigend, werden wir sehen. Market Cap aktuell bei circa 5,5 Milliarden. Spannende Kennzahl ist Total Return, die letzten 5 Jahre, 46,4%. Was heißt das? Das sind die Kursgewinne plus Dividenden, sprich auf Deutsch gesagt, das hat ein Anleger, ein Investor insgesamt verdient, wenn er die Voestalpine Aktie vor 5 Jahren gekauft hätte und gehalten hätte. Also fast 50% verdient, ist glaube ich nicht so schlecht, kann man sagen, pro Jahr ungefähr 10%. Das ist auf jeden Fall ein guter Schnitt, zweistellig fast. Die Voestalpine produziert jetzt für die USA, zunehmend in den USA, um eben näher am Kunden zu sein und trotzt so den Handelsbarrieren und wird vermutlich so insbesondere in den USA, im USA-Geschäft stabil wachsen können, weil sie halt dort dann eher von der Voest kaufen und nicht andere Anbieter nehmen, weil sie ja sowieso dort ansässig sind mitunter. Markus, hast du die Voest im Depot? Hast du irgendeinen Bezug zur Voest?
Ich habe es tatsächlich nicht im Depot, nein. Ich find's ein bemerkenswertes Unternehmen, wenn man sich überlegt, in welcher Branche die sind.
Eine sehr energieintensive Branche und sehr, sehr schwierige eigentlich, ne?
Ja, ich meine, überleg dir mal, die Konkurrenz ist absurd, wenn man das so sagen darf. Der Billigstahl, der aus China kommt und so weiter, also da macht die Voest definitiv einen guten Job. Bin da jetzt bei der Voest nicht so weit drin, aber korrigiere mich, wenn es anders ist. Ich glaube, da gibt es ja auch diese Unterstützung. Ich sag's nicht, weil ich es nicht 100% weiß. Allerdings habe ich schon großen Respekt davor und ich meine, man darf nicht vergessen, die sitzen ja bei Linz und da hängen ja massiv viele Jobs dran. Also das ist ja die Stahlstadt quasi und du darfst ja nicht vergessen, wenn es da mal wirklich zu Ende des Unternehmens kommen könnte, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du ein riesen Problem in dieser Umgebung dort in Linz und das würde ich mir jetzt gar nicht ausmalen. Ich stehe ja auch gar nicht in Bezug, ich möchte das Thema jetzt auch gar nicht anreden, aber die Voest ist ein wichtiges und großes Unternehmen in Österreich und ich hoffe, dass es sie noch lange in der Form geben wird, aber sie werden sich auch weiterentwickeln. Sie entwickeln sich auch weiter, wenn man sich anschaut mit den neuen Hochöfen, die sie da, glaube ich, haben. So, sie gehen einen guten Weg. Respekt auch für jeden einzelnen Arbeiter, falls wir einen haben, der dort arbeitet. Riesenrespekt, was man da hört. So, das ist ja unfassbare Hitze, was es da auch teilweise gibt. Und leider kommt es da auch hin und wieder immer wieder zu Unfällen. Nichtsdestotrotz, super spannendes und solides Unternehmen und bin sehr happy, dass die aus Österreich sind, ja.
Nein, habe ich nicht im Depot, aber ich schaue mir natürlich immer wieder News zu den österreichischen Aktien an, habe die ein oder andere natürlich im Depot und ist auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen und die Voest ist auch im ATX und das bringt uns genau zum Community-Blog eigentlich, weil es wurde nämlich gefragt, ist es sinnvoll, in den ATX-ETF zu investieren? Da gibt's wahrscheinlich kein richtig und kein falsch. Wenn man sich die heurigen Zahlen anschaut, wäre es richtig gewesen. Wenn man sich die langfristige Zeit anschaut, wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich auch richtig gewesen. Es gibt kein richtig oder falsch, glaube ich. Und es ist sicher nicht schlecht, wenn man weltweit in verschiedene Indizes, also in meisten Fällen reicht wahrscheinlich auch MSCI World oder von mir aus auch FTSE All World und auch europäischer, Wenn man sagt, ATX, okay, kann man natürlich machen. Ich würde es nicht unbedingt machen, weil du bist wieder voll in Österreich, was ja nichts Schlechtes ist. Aber da würde ich eher den Schwenk zu Sunrise machen. Sunrise Capital haben wir ja auch als Podcast-Sponsor mitunter, weil du dort einen großen, über beim Standardfonds Österreich, einen großen Part Europa drin hast mit Österreich um die 30-35%, aber auch 30-35% Amerika und dann Rest der Welt wie Deutschland, wie Schweiz, wie auch die skandinavischen Länder und auch asiatische Länder. Also bin ich mit der Konstellation zwar nicht in ATX per se, aber trotzdem relativ stark in Österreich gewichtet investiert, insbesondere ganz stark in Europa. Und das finde ich so das Pendant dazu zu der Frage, rein ATX meines Erachtens nicht, würde ich nicht machen, weil ich es nicht so fühle mitunter und weil es halt einfach zu konzentriert auf ein Land ist, aber als Überlegung für den einen oder anderen sicher nicht falsch. Was sagst du dazu, Markus?
Ja, grundsätzlich, ich sehe das immer zwiegespalten. Also gerade bei Sunrise kannst du sehr gut abdecken. Zum Beispiel, ich habe auch einzelne Aktien aus Österreich. Du darfst diesen Home-Bias-Effekt halt, der nimmt halt bei manchen, glaube ich, ein bisschen zu viel ein. Weil wir aber gerade auch über die Voestalpine gesprochen haben, was ich noch einwerfen möchte oder was mir jetzt gerade auch eingefallen ist, ist, im November haben wir ja diese Austrian Investment Talks, Zusammenarbeit mit der Wiener Börse und da habt ihr, liebe Zuhörer, auch die Möglichkeit, einmal direkt bei den ATX-Unternehmen anzufragen, ihr seid da im Call dabei und könnt nach der Präsentation des Unternehmens die Unternehmens Speaker fragen, was ihr wollt. Also gerne dabei sein. Wir verlinken euch auch in den Shownotes die Link zur Anmeldung. Ist natürlich kostenlos. Ihr könnt da kostenlos dabei sein. Warum fällt mir das jetzt ein? Weil tatsächlich die Voestalpine dabei ist. Und zwar haben wir das jetzt rausgesucht. Der Gerald Resch, Investor Relations Manager von der Voestalpine, wird hier über die Voestalpine sprechen und dann im Q&A könnt ihr alles über die Voestalpine erfahren, was euch am Herzen liegt. Ich sage dann noch, fairness halber, die anderen beiden auch dazu, die dabei sind, und zwar die Palfinger AG wird dabei sein. Das heißt, jemand, der sich stark für die Palfinger interessiert, kann auch hier dabei sein, kann auch hier Fragen stellen. Den Hannes Reuter, den IRO auch Investor Relations Manager von Palfinger und last but not least, AT&S. Ich glaube, viele haben AT&S am Schirm oder auch im Depot. Also es ist einer, glaube ich, eine Aktie, über die viel auch gesprochen wird. Und die AT&S AG ist auch dabei, und zwar mit Johannes Mattner, der auch Investor Relations Manager. Also es wird, kurzer Ablauf, es wird einfach die Präsentation geben, ein Hintergrundbild über die Unternehmen und dann ein fundiertes Q&A, wo ihr dann die Möglichkeit habt oder du dann die Möglichkeit hast, wo du wirklich fragen kannst, was dir am Herzen liegt über die drei Unternehmen. Das wollte ich jetzt auch noch loswerden. Aber grundsätzlich zu dem ATX selber, ich finde es einfach so wichtig, dass wir einen gestärkten Kapitalmarkt haben, und ich bin selber Investor bei einzelnen ATX-Konzernen. Und dementsprechend wichtig. Aber wie gesagt, Diversifikation ist nicht zu unterschätzen.
Ja, super. Das wird auf jeden Fall spannend, wieder das Event sozusagen, das Online-Event. Ich freue mich schon wieder, es war damals, beim letzten Mal war es auch spannend, da war, glaube ich, OMV, Babak und Unica, wenn es mich nicht täuscht.
Ja, genau, da war das erste Mal, es ist das zweite Mal, in dem wir das zusammen mit der Wiener Börse veranstalten. Ist auch ein Online-Event, also ihr müsst da nirgends hinkommen, ihr könnt euch einfach anmelden und über einen Link einsteigen. Das war tatsächlich die OMV, die BAWAG und die Unica, und es kam sehr gut an, deswegen haben wir auch hier ein zweites Format gestartet mit eben diesen drei neuen Unternehmen.
Sehr spannend. Was noch spannend ist, diese Frage, die vom ATX oder zum ATX kommen ist, die ist über den Podcast kommen. Das heißt, ihr könnt es auch beim Podcast kommentieren. Wir lesen natürlich alles, wie auch überall. Ihr könnt überall eure Fragen stellen, die wir dann im Podcast gern aufgreifen, insbesondere wenn es Fragen sind, die vielleicht die breite Masse interessieren könnte oder für jeden wichtig ist oder wichtig sind. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, 5-Sterne-Bewertung wäre natürlich super lässig, weil so könnt ihr uns sichtbarer machen, was auch das Thema Finanzbildung, das Thema Wirtschaft Österreich in den Vordergrund mehr rückt. Also, wie gesagt, herzlichen Dank schon im Voraus. Ja, und das war es eigentlich schon wieder. Markus, danke für die Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, lieber Philipp. Hat mich sehr gefreut. Super spannende und vor allem auch sehr aktuelle Themen gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.